So, bei mir läuft's.
Bei mir läuft's. Hallo Berlin.
Hallo mein Lieber.
Nein, hallo Berlin, hallo Bochum.
Ach so,
hallo.
Mensch, du bist aber auch streng mit mir. Hallo
muss man
Bochum.
Euch Ossis alles beibringen. 30 Natürlich. Jahre danach, immer noch nicht gerafft. Macht das, was der Wessi sagt, verdammt nochmal. Nochmal. Also läuft?
Ja, läuft.
Bei mir läuft's.
Ja, bei mir auch. Bei mir läuft's dermaßen.
Ja, na, das weiß ich. Das musst du nicht noch betonen. So.
Also, fangen wir mal an.
Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas. Hallo ich. Jetzt musst du meinen Namen auch sagen.
Ach so, Mensch, hallo Hennes. Hallo Hennes.
Ja, wir üben das noch. Egal.
Ja, ja.
Immer, wir haben Ende Oktober.
Mhm.
Meine Freundin ist weg. Nee, das war ein anderer. Das war ein Song. Warte mal. Völlig falsch.
Wir haben 96. Ich meine, über 30. War das nicht hier Fettes Brot oder wie?
Fettes Brot war das. Ja, genau. Ja, ja. Das haben wir auch ab und zu mal zitiert. Aber wir reden jetzt mal endlich mal etwas, was zu der Zeit passt. Wir haben ja immer so Sachen, so Eckdaten verpasst, wie, weiß nicht, Ostern oder Tag der Deutschen Einheit.
Ja, ja.
Und diesmal Ende Oktober.
Mhm.
Hör mal. Eins der gruseligsten Datums überhaupt, sagt man Daten? Nee, Datums, Date.
Date.
Und zwar etwas ganz Gruseliges steht an, mein lieber Thomas.
Nämlich?
Die Eröffnung des Berliner Flughafens. An Halloween.
Ich dachte, die amerikanische Wahl zum Präsidenten.
Alles gruselig. Alles im Moment ist alles gruselig.
Alles Gruselige, der Horror kommt von allen Seiten.
Man kann dem Horror nicht ausweichen.
Nee.
Hättest du gedacht, dass die das dieses Jahr hinkriegen? Oder dass die das hinkriegen dieses Jahr mit dem Flughafen?
Nee.
Nee, ne?
Nee, das nicht. Obwohl, ich meine, dieses Jahr ist er verrückt. Deswegen habe ich natürlich mit allem gerechnet.
Ja.
Und ich habe natürlich, und seit natürlich jetzt Xavier Naidoo und Wendler jetzt dicke Freunde sind, es wundert mich auch nicht, dass Nena irgendwie gerade freidreht oder ich weiß auch nicht. Also es wundert mich nichts und es würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt auch tatsächlich der Berliner Flughafen wirklich eröffnet wird.
Aber Tegel ist doch jetzt schon zu. Das soll doch zeitgleich zugemacht werden, oder nicht?
Ja, es ist wohl noch, also soweit ich weiß, ist es noch nicht zu, aber es wird wohl gerade geschlossen und das sieht mal da schon so ein bisschen, wir müssen ja so ein bisschen schon im Horror-Level reden, es sieht schon ein bisschen da aus wie beim Friedhof der Kuscheltiere.
Also wieso?
Ist ganz leer.
Wieso warst du? Also in Tegel?
In Tegel, ja.
Ja,
es wird immer leerer und es sind nicht
dann
so viele Menschen.
Dann merkt man, dass du Friedhof der Kuscheltiere weder gesehen noch gehört hast, noch gelesen hast. Weil es ist ja wohl ganz anders. Das ist,
das ist wieder was anderes, ja.
wir reden tatsächlich über Horror und über Grusel, was ja auch in diese Zeit passt.
Ja.
Weil viele sagen, oh, jetzt kommen die an mit diesem amerikanischen Halloween-Scheiß. Das ist ja totaler Unsinn, weil Halloween, und das wissen ja die klugen Leute, also die uns hören, ist ja ein irisches Fest. Das kommt ja aus Irland.
Ah Halloween. Ja, guck mal, wieder was gelernt. Ich dachte wirklich, das kommt von McDonald's und von Donald Trump oder so.
Ja, genau. Und Weihnachten ist ja auch von Coca-Cola erfunden worden.
Ja, genau.
So nach dem Motto. Also natürlich haben sich dann irgendwelche amerikanischen Kommerzkonzerne dem angenommen und haben da was draus gemacht. Und genau wie in zu Weihnachten alles rot-weiß sein muss wegen Coca-Cola, ist halt im Oktober alles orange, ne, wegen den Kürbissen. Ne? Und das hat aber tatsächlich eine irische Tradition. Aber lass uns, bevor wir mit das Rest gehen, ja, und nochmal unseren Bruder-Schwester-Podcast drückst du mal Rekord grüßen an dieser Stelle.
Ja, herzliche Grüße Martina und Martin.
Und Martin und Martina nochmal kurz sagen, dass diese Woche, also die vergangene Woche, vor allen Dingen der Freitag ein ganz besonderer Tag war, weil ganz viel passiert ist, ganz viel medial ist passiert. Die neue Bruce Springsteen ist rausgekommen. Ich weiß, da hast du jahrelang drauf gewartet.
Es ist mir relativ wurst. Nein, ich habe sogar, du wirst lachen, ich habe sogar reingehört.
Ja.
Ja. Ich respektiere ihn. Ich respektiere ihn mehr als vorher, aber ich werde keinen Fanclub aufmachen.
Ist auch völlig in Ordnung, Thomas. Ich zwinge dich da auch nicht zu.
Nee.
Nur es sind 3 oder 4 Songs drauf, die mich so zum Heulen gebracht haben gestern. Ich habe eine längere Autofahrt gehabt und habe unter anderem die Springsteen natürlich gehört, die Letter to You. Und diese Songs, wo ich dachte, mein Gott, ist das irgendwie von Dylan geklaut? Weil die ganzen Texte sind sehr, sehr episch und auch irgendwie 6 oder 7 Minuten lang. If I Was a Priest. Und dann habe ich gelesen, dass das Songs sind, die wirklich aus seiner Anfangszeit waren.
Ach so.
Und die, wo er ja wirklich total auch von Dylan beeinflusst war. Wenn du dir mal so einen Song anhörst wie Blinded by the Light, was die meisten ja Leute kennen von Man's Earth Band.
Ja.
Das ist ja so textlastig und da hat Springsteen auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er da total Dylan kopiert hat. Und das sind 3 Songs, die wirklich ganz, 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 ganz alt sind und die er jetzt mit seiner E-Street Band eingespielt hat. Und das hat mich doch sehr, sehr zu Tränen gerührt, weil die so toll toll sind und so. Es klingt so, jemand schrieb, hoffentlich ist das jetzt nicht sein Black Star, sein Abschiedsalbum, weil der Mann ist 71.
Ja.
Aber so fit und so agil, wie er auch scheint, hoffe ich, dass das noch lange nicht das Ende ist und dass er nochmal auf Tour kommt. Man weiß das ja alles nicht.
Ne? Ja, aber ich hoffe natürlich trotzdem das Beste für ihn. Und ich habe, wie gesagt, ich habe reingehört, die ersten fünf Songs habe ich mir angehört.
Ja.
Und der hat, das muss man wirklich ihm lassen, der hat nach wie vor die gleiche Power wie vor 40 Jahren.
Ja,
und das ist beeindruckend. Und es klingt, wenn man jetzt böse wäre und sagt, ja, es ist jetzt nichts Neues, nichts Überraschendes, aber es ist einfach, er bleibt sich treu und er macht das nicht auf einmal ein auf, ich weiß nicht, auf Muse oder er versucht jetzt nicht jemand anders zu sein, sondern er bleibt Bruce Springsteen. Die E Street Band klingt auch so wie vor 40, 50 Jahren.
Ja, ja.
Aber es ist eine Platte, die Spaß macht, muss man wirklich sagen.
Ja.
Und aber vielleicht können wir noch über die beste Band der Welt reden.
Da wollte ich nämlich sagen, das war nämlich gestern, ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Höre ich jetzt zuerst die neue Ärzte oder die neue Springsteen? Und ich habe zuerst die Ärzte gehört, muss ich sagen, weil ich mich so ein bisschen, ich hatte eine dreistündige Autofahrt, bin nach Hattersheim gefahren und habe gesagt, nee, ich brauche jetzt die Ärzte, ich brauche jetzt Power. Und du hast natürlich wie alle anderen auch den Auftritt der Ärzte bei den Tagesthemen gesehen.
Ja, sicher, großartig.
Mein Gott, was war das? Was war das für eine Aktion? Was war das für eine Die haben ja ein paar virale, sehr geile Sachen gemacht, auch das Unboxing von Otto Waalkes.
Ja.
Also sie sind schon clever und natürlich sagen jetzt andere, das ist ja Kommerz, die machen ja Werbung in den Tagesthemen. Natürlich machen die Ärzte Werbung, weil die Ärzte natürlich auch eine Band sind, die Platten verkaufen wollen. Und wenn jemand das kann, ja, das Titelthema der Ärzte zu machen und zu sagen, hier ist das Ärzte deutsche Fernsehen, dann sind es fucking nochmal die Ärzte.
Yeah.
Die haben sich das über Jahrzehnte erspielt und dürfen das auch. Ja. Wie findest du denn die neue Ärzte? Hell. Nach 8 Jahren.
Ja, ich finde sie gut.
Ja.
Was mir wirklich auffällt, ist, vielleicht wirst du das auch bestätigen, ich hatte ja immer früher in den 90, also in den 80er und 90ern, hatte ich ja immer so das Problem mit den Songs von Bela B. Ich fand, die fielen immer so ein bisschen ab, ne, gegen die großartigen Farin-Urlaub-Songs.
Okay, da sind wir jetzt so ein bisschen Lennon McCartney-mäßig auch drauf, ne?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich finde, dass Bela B. immer mehr gereift ist. Als Künstler,
Fall.
Als Singer-Songwriter. Und ich finde, er wurde dann immer besser von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr. Und ich fand ihn schon auf der letzten Platte toll. Und jetzt muss ich wirklich sagen, er ist so an seinem Zenit oder er gut war Bela B. noch nie, finde ich.
Ich finde, weißt du was, ich finde, er klingt immer mehr wie Nils Heinrich. Also ich finde, Bela B. ist der Nils Heinrich der deutschen Rockmusik.
Du meinst unseren I.M. Heinrich, der immer
aufpasst. I.M. Heinrich, genau. Hast du denn Schano gelesen? Ja, ne?
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Ah, das musst du machen, ja. Das ist ja sein großer Ostroman.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr, also nicht nur lesenswert, ich habe es gehört von ihm gelesen und bin ihm ja auch mal begegnet, zweimal. Bela B. war auch total freundlich und total nett.
Ja.
Aber es gibt ja immer die Farin-Songs, es gibt die Bela-Songs, aber es gibt ja auch die Rott-Songs und auch
gibt
die
es
sind
auch.
Drauf.
Ja.
Und ich finde, das hält sich die Waage. Ich würde mir natürlich noch genau wie bei Lennon McCartney auch wünschen, dass die mehr zusammen machen würden.
Mhm.
Wenn sich das wirklich so mischt, so ähnlich wie bei Morgens Pauken, wo es ja diesen Farin-Teil in der Mitte gibt, ne? Das würde ich mir mehr wünschen. Aber ich finde sowohl die Bela-Songs, aber ich mag die Farin-Songs auch so gerne.
Ja, es ist wirklich, ich meine, ich glaube, man braucht für diese drei Herren keine Werbung zu machen.
Nein.
Das brauchen wir tatsächlich. Und eigentlich ist das Blödsinn, dass wir jetzt darüber reden. Und eigentlich ist es auch Quatsch, zu sagen, dass die Platte wie immer klasse ist und großen Spaß macht. Allerdings muss ich sagen, als der Song Wutbürger, der letzte Song der Platte kam, da habe ich alles stehen und liegen und fallen lassen und bin vor Lachen zusammengebrochen.
Oh mein Gott, ich auch. Ich saß im Auto.
Ja.
Die Platte ist ja sogar im Spiegel besprochen worden.
Ja.
Und da wird gesagt, ja, gerade dieses letzte Lied, da haben sie es ein bisschen verkackt. Ich so, nein.
Nein.
Sie haben
nein.
es nicht verkackt. Sie haben es genau wie scheint die Sonne auch für Nazis. Weißt du, so dieses, sie haben dieses schnodderige Berliner, weißt du, und dann in dem Moment, wir spoilern das jetzt nicht, was passiert in dem Lied Wutbürger. In dem Moment, wo Rott einsetzt, musste ich doch wirklich, da bin ich in Schleudern geraten.
Ich auch. Ich habe das so gehört, ich stand in der Küche, habe gekocht und dann höre ich dieses Lied und ich so, nein.
Aber auch ich am Strand ist wunderschön.
Ja.
Und dieses Liebeslied von Farin ist, auch was gegen Ende kommt,
ja,
Schlag mich jetzt tot, ist auch, gibt's ein Leben vor dem Tod, glaube ich, heißt es.
Ja, ganz
stark. Und das ist so toll und das ist so spitze und er hat auch auf der 13 dieses mit diesen türkischen Anklängen gemacht. Das ist auch so fantastisch. Also es lädt wieder ein, wieder die alten Ärzte sagt zu hören. Und ich glaube, sie ist gut. Sie ist jetzt kein Meisterwerk. Sie ist nicht die beste Ärzteplatte aller Zeiten. Aber sie ist nach 8 Jahren endlich wieder eine Ärzteplatte. Die letzte war ja die auch. Die ja, das ist ja ewig her gewesen. Das muss man ja, das war ja 2012.
Die auch spitzenmäßig war.
Die auch super ist, ja, natürlich. Und
ja, mir gefällt einfach, mir natürlich, ich liebe die Texte von Farin und ich mag diesen schönen, subtilen, hintergründigen Humor und auch diese Reime. Er macht dann auch so Sachen, wo er dann wirklich so reimt, wo du sagst, mach das jetzt nicht und dann mach das doch. Oder dann
macht das doch. An einer Stelle sagt er, dieser Reim ist selbst mir zu blöd jetzt.
Genau. Es ist großartig. Und es ist, auf der einen Seite ist es natürlich klar, es ist so Hardcore-Rock-Zeugs. Und,
nein, Thomas, das ist kein Hardcore-Rock.
Ja, doch,
das ist guter deutscher alte Männerpunk.
Gut,
das ist nicht Hardcore.
Okay, da muss ich mal eben aber kurz. Jedenfalls, es ist aber trotzdem musikalisch so ausgefuchst, wenn man sich das wirklich mal ein bisschen genauer anhört. Also mit diesen ganzen Satzgesängen und auch was da musikalisch und von
die
den
spanischen Arrangement- Gitarren, die dann zwischendurch kommen bei einem Lied.
Ja, und die Arrangements, die dann noch so um die Ecke kommen. Also es ist wirklich ausgefeilt. Es ist eben nicht hingerotzt. Und du merkst einfach, dass die drei Männer wirklich Ahnung haben von dem, was sie da machen. Auf der einen Seite bleiben sie sich treu, also es ist wirklich geerdete Musik, aber es ist eben auch wirklich kunstvoll und inhaltlich.
Auf jeden Fall,
und es hat eben, was mir manchmal sehr oft fehlt, gerade so, muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen jetzt die Toten Hosen Fans durch, es hat eben noch eine zweite, dritte und vierte Metaebene bei den Ärzten und das tut mir eben gut, wenn ich das dann eben beim dritten, vierten Mal höre, dann entdecke ich immer wieder ein paar Sachen und habe einfach eine Freude dran, wie diese drei Männer einfach mit Klischees spielen und wie sie eben auch, genau wie unser Freund Tobias Saalfeld, wo sie dann, du merkst einfach, sie nehmen nicht immer gleich das Erstbeste, sondern sagen, okay, ist das wirklich die beste aller Welten und dann versuchen sie mit dem Thema Nazis und AfD umzugehen.
Mit Aluhüten, es gibt diesen Aluhut-Song von Bela, der drauf ist,
ja,
der ist auch super gut. Ist, ja, der ist ganz clever ist und auch konstruktiv ist. Ich finde das wirklich toll. Jetzt muss man aber zur Ehrenrettung der Toten Hosen auch mal sagen, die Toten Hosen waren noch nie clever. Die Toten Hosen waren noch, ich meine das jetzt wirklich ganz, also ich bin kein Hosen-Fan, ich glaube die einzige Single, die ich habe, ist wirklich Hier kommt Alex aus dem Beethoven Musical, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Clockwork Orange Musical, damals von 88 oder 89, wann das war. Und die Hosen waren immer sehr haut drauf, die Hosen waren wirklich immer Punk und haben sich halt in so eine Richtung entwickelt, wo ich auch gar nichts mit anfangen kann. Und das ist auch völlig in Ordnung, die sind total nett und die soll es auch geben, aber ich bin definitiv, wenn man jetzt, früher hat man immer gefragt, Beatles oder Stones, da habe ich immer gesagt, The Who, aber bei Ärzten und Hosen bin ich ganz klar auf, ich habe alles von den Ärzten. Also aber wie gesagt, wir müssen für die Jungs keine Werbung machen. Schön, dass ihr wieder da seid. So, jetzt reden wir aber nicht mehr über Musik, jetzt reden wir mal über Halloween. Gab's, und direkt meine Frage, meine investigative Markus-Lanz-Frage, Thomas Nicolai, gab es in der DDR Halloween?
Ja, also ich als Kabarettist, als innovativer Kabarettist sage natürlich, klar, 40 Jahre lang hatten wir den totalen Horror und den Grusel, angeführt von den Zombies im Politbüro und im Zentralkomitee.
Und den Stasi-Werwölfen
und den Untoten, angeführt von Margot und Erich. Ja, und
das waren ja schon die Untöten bei euch.
Ja.
Untöten.
Also so.
Ja? Das war natürlich die Frage, auf die ich ein bisschen spekuliert habe. Das war natürlich jetzt eine Vorlage, die ich dir geliefert habe. Ein Pass, den du jetzt wunderbar verwandelt hast.
Genau. Also das war der alltägliche Horror, den wir hatten. Also wir brauchten keine Filme und keine Bücher und auch keine Rituale, Riten, sondern wir hatten das täglich, der Horror des Lebensmittelmangels, sage ich jetzt mal so, und die Albträume durch die Lehrer und durch die Propaganda und Agitation und dass man eingesperrt war und nicht rauskam. Also das hatten wir live, und
der Grauen des real existierenden Sozialismus.
Genau, und sozusagen. Letztendlich, ich habe mich natürlich versucht, so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, um jetzt wirklich mal wieder konkret auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Es gab tatsächlich keine Kultur des Grusel oder Horror der Grusel oder Horrorliteratur oder Horrorfilme. Mhm. Man sprach ja dann eher vom Schreckgespenst des Kapitalismus. Das war ja dann viel, viel wichtiger.
Ah, ja, stimmt, das ist auch so ein toller Begriff.
Und es gibt doch diese sehr, sehr, ich muss jetzt mal meinen lieben Freund und Kollegen, den Journalisten Andreas Kurz von der Berliner Zeitung grüßen, der wirklich ein ganz wunderbarer, toller Mensch ist. Und der hat mir eine wunderbare Geschichte erzählt, und zwar wie ein Ossi in den Westen fährt, weil seine Großmutter beerdigt wird. Und er kommt dann wieder und muss dann bei den Genossen sagen, wie war es denn? Ja, und dann sagt er, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe den stinkenden, faulenden und absterbenden Kapitalismus gesehen, und ich muss euch sagen, es ist ein sehr schöner Tod. Ja, nein, wir hatten tatsächlich Horrorsendungen im Fernsehen. Das war Montag, jeden Montag, 21.30 Uhr. Ja, das war der Schwarze Kanal mit Karl Eduard von Schnitzler. Mit
Karl Eduard,
ne? Genau, ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich als Kind oder als junger Bub in Leipzig ins Filmkunstkino Casino gegangen bin. Das war im Zentrum von Leipzig. Und zwar, da liefen so Filmkunstwerke, und da liefen eben auch die alten Boris Karloff Frankenstein-Filme. Und
die Universal-Sachen.
Genau, diese alten Sachen liefen eben, und Bela Lugosi und solche Sachen, das lief dann. Aber im Großen und Ganzen lief Horror, also jetzt, meine gut, das war ja für mich dann auch interessant, als ich dann als Ossi in den Westen kam, was für einen Stellenwert das eben auch hatte und immer noch hat. Diesen ganzen Horror- und Gruselgeschichten, jemand wie Stephen King oder sowas, ne, das gab es eben alles nicht, weil ich glaube, zum einen wurde das so als Trash und dekadente Westkultur abgetan und eben auch etwas, was man nicht ernst nehmen muss. Aber ich glaube, also es gab mehrere Aspekte, glaube ich. Es geht ja bei Horrorgeschichten geht es ja auch sehr oft um Religion, den Kampf zwischen Gut und Böse. Und es sind ganz oft Pfarrer oder Pater mit dabei oder irgendwelche religiösen Leute. Und das war natürlich sowieso nicht interessant für die DDR-Regierung. Ja. Und zum anderen, Kultur und Kunst, und das sieht man ja sehr gut an Stephen King, ist immer Spiegel der Zeit und der Gesellschaft.
Genau, und das ist.
Und gerade wenn man sich jemanden wie Stephen King anschaut, der ja wirklich die Zeit und die Menschen und die Gegenwart spiegelt, auf eine sehr interessante Art und Weise, dann wäre das sicher auch nicht im Sinne der Genossen gewesen, wenn dann plötzlich die DDR-Realität mit Zombies und mit Untoten und mit irgendwelchen mysteriösen, nicht erklärbaren Dingen gepflastert worden wäre. Also ich kann mir deswegen vorstellen, dass man da eher gesagt hat, lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe, wir haben sowieso genug Probleme im eigenen Land.
Da sagst du was ganz Interessantes, weil es gibt wirklich diese zwei Arten. Also es gibt diese alten Geschichten, sagen wir jetzt mal Nosferatu, Murnau, Universal, wo man sagt, okay, das ist liegt alles in der Vergangenheit, Dracula und so weiter, und dann natürlich die ganzen Schauer-Sachen, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass es die bei euch auch gab, E.T.A. Hoffmann und Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe,
genau. Das gab es ja bestimmt auch, aber dann ist es ja, war es ja dann Ende der 60er Jahre durch George R. Romero, durch den ersten Zombie, oder ich glaube, es war der zweite Zombie, wo ist der auch bei uns hieß Zombies im Kaufhaus. Und da war schon der Horror auf einmal im Hier und Jetzt. Also da ging es halt auch so um Kapitalismus, um das, was passiert, wenn die Endzeit da ist. Also was passiert, wenn du in den Supermarkt gehst und es ist kein Klopapier mehr da. Sowas, ne? Mhm. Also das wäre jetzt der Horror, der jetzt ist. Also das ist ich finde, das ist ein realer Horror, den man gerade auch ein bisschen durchlebt in dieser Zeit. Aber da fing es dann halt an, wirklich, dass es dann wirklich so Horror- und Splatter-Geschichten und Slasher-Geschichten in der Hier- und Jetzt-Zeit spielten, wo man merkte, oh, das ist ganz nah bei uns, und das macht einen natürlich auch, das macht einem mit einem auch was ganz anderes, als wenn du jetzt so eine Geschichte aus der viktorianischen Zeit siehst, so Dracula oder Frankenstein, wo du denkst, ja, das ist ja damals passiert, aber jetzt auf einmal, dann kamen natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel, dass Dracula in den 70er Jahren auftauchte, in diesem wunderbaren Film Dracula jagt Minimädchen.
Ja,
auch eine genau. Hammer-Produktion, natürlich mit Christopher Lee und der wunderbaren Caroline Monroe. Und da wurde doch ein bisschen mit dem Holzhammer versucht, das Ganze in die Hier- und Jetzt-Zeit zu übernehmen. Das hat nicht immer funktioniert, aber das ist natürlich, was du natürlich sagst, da ist Stephen King natürlich auch der Meister, der auf einmal so Themen wie zum Beispiel die Pubertät und die erste Menstruation wie bei Carrie, auf einmal thematisiert hat oder den Tod eines Kindes bei Friedhof der Kuscheltiere und so diese Sachen. Und da war Stephen King natürlich eigentlich der Meister und da kann ich wieder nur sagen, hört euch bitte den Song von T.S. Ullmann an über Stephen King. Danke für die Angst, das ist eine einzige Verbeugung vor dem Mann und da werden wirklich so Urängste auf einmal angerührt. Und ich glaube, das war in der DDR natürlich absolut tabu. Man durfte ja keine Urängste zeigen. Man durfte ja nicht sagen, irgendwie, ich habe jetzt Angst vor irgendwas, weil bei euch war ja alles in Ordnung.
Bei uns war alles in Ordnung. Und ich glaube, diese ganzen Horror-Gruselgeschichten, ich glaube, man müsste da vielleicht mal mit einem Psychologen reden oder auch mit einem Soziologen oder vielleicht auch mit einem Historiker. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter wurde das Thema, weil Horror ja auch, also diese Horrorgeschichten, die stellen ja auch immer die Frage, was wäre wenn, nicht nur, sondern eben auch so, vielleicht gibt es ja eine Zwischenwelt, vielleicht gibt es ja auch wirklich diese Untoten, diese Wiedergänger, vielleicht gibt es ja wirklich Unerklärlichkeiten und es ist genau dieser Moment, diese Unwägbarkeiten, diese Unerklärlichkeiten oder auch diese Unklarheiten sozusagen. Das ist genau das, was natürlich ein Diktator überhaupt nicht gebrauchen
kann. Und deswegen ist Religion halt auch nicht das Thema gewesen bei euch, weil das natürlich auch, da wird etwas versucht zu erklären, was nicht zu erklären ist. Wie das Leben nach dem Tod oder kommen wir wieder, werden wir wiedergeboren und so weiter. Das hat mit, das soll nicht erklärt werden. Das hat mit der Realität nichts zu tun, fertig. Ich fand das halt auch. Ich fand, natürlich weiß ich und wissen wir alle, dass es das alles irgendwie so in der Form alles so nicht gibt und so. Und es ist einfach eine Form von Eskapismus gewesen. Viele Leute nehmen das ernster wenn ich mir so manchen Typen oder so manche Menschenansammlungen im Moment angucke, denke ich natürlich auch, die Zombies sind doch schon längst da. The Walking Dead und so, ne? Und es gibt ja diesen wunderbaren Film What We Do in the Shadows auf Deutsch, 15-mal-Küche sagt von Taika Waititi, den du ja auch sehr liebst. Großartig. Ich habe jetzt die Serie angefangen und da gibt es einen Energievampir. Hast du die Serie schon gesehen, die Fernsehserie?
Nee, wie heißt die Serie?
Die heißt auch What We Do in the Shadows. Und das ist quasi ein Spin-off vom Film. Das sind jetzt andere Vampire, die sind nicht mehr in Neuseeland, sondern in Staten Island. Und da gibt es noch einen Vampir, der in diesem Haus wohnt. Das ist eine Mockumentary, also eine Art eine Fake-Dokumentation. So wie The Office oder auch wie Borat. Und da lebt in dieser WG, in diesem Haus mit den Vampiren zusammen ein Energievampir. Und so Leute kennen wir alle. Das sind Leute, die neben dir stehen und dir einen Schnitzel an die Backe quatschen und du danach total keine Energie mehr hast. Und das sind Leute, die saugen dir die Energie aus. Und sowas gibt es halt in der Realität. Das ist so. Das ist so der reale Horror. Ne?
Ne? Ja. Genau. Ich hab so den Eindruck auch, wenn es um diese ganzen Horror- und Grusel- und Splatter-Geschichten geht, ist das auch, glaube ich, oder zumindest habe ich den Eindruck, so wie eine Flucht aus der Realität.
Eskapismus, ja.
So ein Eskapismus, genau. Und natürlich auch so Märchen für Erwachsene in gewisser Form. Und ich glaube einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die Stephen King lieben, dass das Verschwörungstheoretiker sind, aber ich glaube, dass einige Verschwörungstheoretiker zum Teil natürlich auch aus, weil sie Antworten haben wollen, auch aus einer Hilflosigkeit heraus, aber eben vielleicht auch, weil deren Realität oder Gegenwart so langweilig ist, dass sie einfach sagen, komm, es ist einfach viel spannender zu behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist, als einfach das hinzunehmen. Und es ist natürlich auch viel spannender, darüber nachzudenken, zu sagen, vielleicht bin ich ein Wiedergänger oder vielleicht habe ich schon mal gelebt. Vielleicht bin ich in Wirklichkeit Franz Schubert oder Ludwig van Beethoven, denn ich spüre in mir, ich bin vielleicht Jesus oder so. Also so dieses
Durchgeknallt. Daher kommt diese Frage immer, die man so stellt, ja, weiß nicht, bin ich Jesus? Da kommt das ja her, wahrscheinlich.
Absolut.
Alter Mann ist kein D-Zug. Bin ich Jesus? Ich habe nur zwei Hände. Hallo? So dieses Dings. Aber ich meine, dann ist das ja auch eine generelle Frage. Was war denn Eskapismus überhaupt in der DDR? Wenn der Alltag schon so gruselig war, was war dann der starke Trend? Gab es Fantasy? Gab es, in was ist man geflüchtet?
Naja, sag mal so, ich glaube, diese ganze Horror-Grusel-Gespenster-Geschichte wurde für Kinder gemacht.
Ja.
Also das gab es da schon, inklusive auch die Gespensterbahn auf dem Rummelplatz. Mhm. Ja. Und das war's dann eigentlich. Also natürlich gab es zum Beispiel der Schimmelreiter von Fontane. Das musste ich in der Schule lesen und das ist ja in gewisser Weise auch eine Gespenstergeschichte.
Der Schimmelreiter und, ist von, warte nochmal, das ist von...
Fontane ist es, nee, doch.
Oder Storm. Nee, Theodor Storm. Hauke Hain, der Schimmelreiter.
Hauke Hain, ja genau. Ja, das habe ich gelesen und es gab dann sogar aus dem, was völlig verrückt ist, aus dem Kinderbuchverlag, die berühmtesten Geschichten von Edgar Allan Poe. Ja. Und das habe ich tatsächlich mit 13, 14 gelesen. Ja. Und die sind natürlich nach wie vor großartig. Aber eigentlich, es gab dann eben Kinderserien. Ne? Es gab diese wirklich wahnsinnig beliebten Kinderserien, Spuk unterm Riesenrad und Spuk im Hochhaus. Aber das war eben eher für Kinder. Und wenn es dann irgendwie Hexen und Teufel und sowas gab, dann gab es das eben nur für Kinder. Und für mich als Ossi war das eben interessant nach dem Mauerfall, dass das eben nicht so abgehakt war oder abgehakt wurde gesellschaftlich. Also Gespenster und Hexen und Monster, das ist für Kinder, ja, und Gespensterbahn, sondern das gibt's auch für Erwachsene. Und das fand ich dann eben auch interessant. Ich hatte Mitte der 90er Jahre eine Freundin, eine bildende Künstlerin, die Johanna, und die hat eben mit großer Leidenschaft Horrorhörspiele gehört. Diese Kassetten eben von H.G. Francis und John Sinclair und diese ganzen anderen Klassiker aus den 80er Jahren. Und das war für mich völlig neu. Wie kann man als erwachsener Mensch solche merkwürdigen Gruselgeschichten hören? Für mich ist es nach wie vor bis zum heutigen Tage merkwürdig. Und aber es gibt eine große Fanbase und viele, viele Menschen. Und du bist ja auch, jetzt machst du ja auch diesen Night Talk für John Sinclair, ne?
Genau, ich mache den John Sinclair, mein Gott, ist das so schwer. John Sinclair Night Talk, ein YouTube-Kanal von John Sinclair, wo ich halt die Macher der John Sinclair Familie, sag ich jetzt einfach mal, interviewe. Also es ist ja nicht nur Jason Dark, also Helmut Rellegert, der Papa, der Godfather of John Sinclair, der Erfinder, sondern ich rede auch mit einer Lektorin, mit jemandem, der das Merchandise macht, mit allen möglichen Leuten, und ich bin wirklich sehr, sehr geprägt von diesen, ja, nicht nur von John Sinclair, sondern auch wirklich, was du sagtest, von den Horrorkassetten, von den Europa-Kassetten, von H.G. Francis, von den Tonstudio Braun, und dann natürlich als die 2000er-Edition kam, als die John Sinclair-Sachen auf einmal so klangen wie Hollywood-Hörspiele mit den Sprechern, mit Frank Laubrecht und Franziska Pigula und Detlef Bierstedt. Das hat dem Ganzen nochmal was gegeben, also diese. Das ist jetzt aber auch interessant. Wir hatten ja jetzt ja gerade bei meinem anderen, bei meinem Nebenpodcast, bei Streter Bender Streberg, hatten wir ja Bastian Pasewka. Und da habe ich gefragt, wieso ist das in Deutschland so mit der Hörspielkultur und warum nicht in England? Weil die Engländer hätten doch auch alle Möglichkeiten gehabt. Und da hat Bastian was ganz Kluges gesagt. Du, das ist Kassettenkultur. Das ist einfach, das haben die in England nicht gehabt. Wir in Deutschland, die hatten die Kassetten. Deswegen spricht man ja auch von den Kassettenkindern.
Ja.
Und deswegen haben wir drei Fragezeichen gehört und die ganzen Gruselhörspiele und so weiter, weil wir das abends gehört haben, um uns nochmal vorm Schlafengehen nochmal richtig schön eine Gänsepelle anzuhören,
ja.
So, ne, sozusagen. Und das, ich glaube, das ist wirklich eine Frage auch des, ja, des Mediums, ne? Kassetten.
Ja, Platten. Aber das ist ja nicht nur das Medium, sondern generell auch das Genre Hörspiel. Ich hatte vor kurzem die Freude, den Chef von Sony Europa zu treffen und zu sprechen.
Ja.
Und der, wo ich eigentlich gesagt, wie ist denn das jetzt überhaupt mit Hörspielen? Hört man das und sagt, also die Hörspiele explodieren gerade, also das Interesse an Hörspielen ist enorm. Ne? Also auch andere Firmen produzieren mehr und mehr. Und wir Deutschen sind eine der wenigen Nationen auf der Welt, die überhaupt noch Hörspiele hören. Was ich gar nicht gedacht hätte. Ich habe gesagt, das hört man in Amerika, England, Frankreich, überall auf der ganzen Welt, in Japan und bei den Eskimos. Nein, also wir Deutschen sind da wirklich, wir lieben Hörspiele und wir produzieren es auch. Und es gibt jetzt wieder so eine Renaissance an Hörspielen. Nicht nur Horror und Grusel, was nach wie vor immer gut lief. Mhm. Und natürlich liebe Grüße an Sony Europa, die das dieses Erbe sozusagen jetzt weiterführen, also das Label.
Na gut, da gibt es auch noch andere. Also es gibt, also was Grusel angeht und was Schauer angeht, da gibt es auch noch Titania Medien, die sich sehr um die klassischen Sachen, E.T. Hoffmann und so weiter und Poe und Lovecraft und so bemühen. Also da gibt es also eine Menge Leute. Es gibt auch, ich habe ja jahrelang eine Hörspielkolumne gehabt in der Deadline, wo ich immer über Hörspiele gesprochen habe, über Gruselhörspiele, weil es ja auch eine Horrorzeitung ist. Und es gibt auch sehr, sehr viel Dreck. Das muss man auch einfach sagen. mit der Einfachheit, Hörspiele zu produzieren durch Computer und so weiter, sind natürlich viele Fans auf den Trichter gekommen. Ach, wir machen das jetzt mal eben selber. Und das geht eben nicht. Man kann eben Hörspiele nicht mal eben selber machen. Da musst du schon ein gutes Skript haben. Da musst du gute Sprecher haben. Und da musst du vor allen Dingen eine gute Regie haben.
Ja, also ich habe manchmal so bei den Horrorhörspielen, wenn ich die höre, habe ich manchmal den Eindruck, das ist so zugekleistert mit Sounds und so. Und natürlich, klar, wenn du so eine absurde Geschichte erzählst, mit irgendwelchen Untoten und Körperfressern und ich weiß, und Splatter und so, klar muss dann auch mal so was Überdrehtes sein, aber manchmal tue ich mich dann wirklich schwer, wo ich so sage, es ist mir wirklich zu doof und wirklich zu blöd und
ich habe auch nach 10 Jahren, weißt du, ich habe nach 10 Jahren auch gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Ich muss mir so viel Mist anhören. Ich muss jetzt die Kolumne beenden, weil ich will auch mal was anderes hören. Ich will mal auch ein langes Hörbuch hören oder mal was anderes oder was Romantisches oder mal ein Sachbuch. Aber nicht immer, da kommt der Vampir rein und der holt sein Kreuz raus und fertig. Also auch da, muss ich sagen, so, dass ich habe immer so Phasen. Mhm. Und natürlich habe ich auch meine Gruselphasen und meine Horrorphasen, wo ich gerne Stephen King lese und so. Aber dann ist es auch wieder gut. Aber jetzt natürlich zu dieser Zeit, wo es draußen herbstet und stürmt und die Blätter fallen und Photosynthese überall. Das ist ja auch, ne, das ist ja auch toll. Da macht man sich schön muckelig warm und dann hört man sowas Gruseliges. Das ist was Feines.
Ja, das ist merkwürdig. Warum ist das so, dass es im November, wenn es dann so kalt und nass und ungemütlich ist, dass man dann anfängt, sowas zu hören oder sich sowas anzugucken? Das ist doch irgendwie merkwürdig. Das könnte man doch auch im März oder im April machen, oder?
Ja, aber es ist ja lange hell. Ja, weißt du? Und das ist so, wow. Und genau das beschreibt auch Thies Ullmann in Danke für die Angst. Genau dieses, wegen dir sind wir nachts durch den Park schneller Rad gefahren. So dieses, da kommt da. Na, es gab ja zum Beispiel auch mal den Versuch, John Sinclair zu verfilmen für RTL.
Stimmt.
Was tierisch in die Hose gegangen ist, wo Jason Dark auch in meinem Interview jetzt neulich gesagt hat, das war alles scheiße, weil die haben das alles tagsüber gedreht. Also die haben wirklich nicht gerafft, dass sowas in der Nacht spielen. Und nachts ist es natürlich viel schwieriger zu drehen mit der Beleuchtung, ja. Es gibt ja, wenn du dir diese ganzen 70er-Jahre-Sachen anguckst, wenn da irgendwie was nachts spielt, das sieht man ja mittlerweile, ist es ja am Tag gedreht und einfach nur ein Filter drüber gelegt. Aber es hat ja gereicht. Ja, weißt du, es hat ja, aber wenn du so im Dunkeln drehst, du brauchst eine ganz andere Auflösung und eine ganz andere Ausleuchtung. Das ist schon viel aufwendiger. Und da haben die von RTL sich damals gesagt, ach, drehen wir das einfach am Tag, das merkt keiner. Und die ganzen Fans natürlich alle, oh Gott, ist das doof, ey, mein Gott.
Aber was ich wirklich ganz schön finde, mittlerweile gibt es ja auf allen Streaming- und Downloadportalen kann man ja nicht nur die aktuellen Sachen hören und von den ganzen anderen Sachen, sondern diese ganzen Europa-Sachen, H.G. Francis eben. Und das sind ja alle Synchronsprecher am Start. Also Gerd Martinsen zum Beispiel, die Synchronstimme von Louis de Funès und Martin Hirte und wie sie alle heißen. Also die ganzen Recken, alle machen mit. Und das ist irre. Dann hörst du diese Hörspiele mit irgendwelchen
Superstars. Martin Hirte war nicht bei Europa. Entschuldigung, dass ich da nördlich reingrätschen muss. Es gibt wirklich diese Trennung München, Hamburg, Berlin.
Ja.
Und Berlin war halt Martin Hirte, Edgar Ott und Gerd Hufner und so weiter. Diese ganzen, die auch in Berlin saßen, die ganzen Disney-Sachen auch gemacht haben, weil Heinrich Riedmüller natürlich in Berlin saß und der ja nicht nur der Musiker war von Hans Rosenthal, sondern auch die Disney-Filme damals synchronisiert hat, übersetzt hat, neue Texte geschrieben hat. Er hat gemacht The Band Necessities, da hat er mal eben draus gemacht, probier's mal mit Gemütlichkeit, also ein genialer Mann. Und dann gab's die Hamburger Sache, das, also auch da war, konnte ich mit natürlich mit so einem absoluten Synchron-Nerd wie Pastewka drüber reden, dass man genau hört, da Hamburg, natürlich hier Gottfried Kramer, Horst Stark und so weiter, Manfred Steffen, die saßen in Hamburg und die anderen saßen dann in München. Also das kann man schon raushören. Aber ich möchte mal auf was kommen, was du vielleicht gar nicht weißt. Es gab tatsächlich einen ostdeutschen John Sinclair.
Ach.
Ja, und zwar heißt der, oder hieß der, Mark Hellmann.
Ach.
Und das war eine Bastei Lübbe, Romanheftreihe, eine Groschenromanheftreihe. Und das ist ein ostdeutscher Geisterjäger, ja, der, und das ist in den 90ern erschienen. Da kam irgendjemand drauf, wir müssen jetzt mal die Ostdeutschen mal abgreifen. Und das war eine Serie, die hatte, glaube ich, 40 oder 50 Hefte. Ich habe sie alle irgendwann mal bei eBay geschossen, weil ich dachte, irgendwann mal muss ich was draus machen. Das ist also ein Journalist, also ein Zeitungsmensch, das spielt Mitte der 90er, ja. Und der kriegt irgendwann mal einen Ring, ja, zugeschanzt. Und auf dem Ring sind seine Initialen, also MH. Mhm. Mit diesem Ring kann er in die Vergangenheit reisen, mhm, und bekämpft dann so Stasi-Vampire und russische Werwölfe und so weiter. Es ist wirklich der Versuch der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit zusammen mit der Gegenwart. Die Wessis sind alle geldgeile Kapitalisten, die den Osten aussaugen wollen wie Vampire. Ja, also es wird kein Klischee ausgelassen. Ja. Es ist ein großer Spaß, das zu lesen, weil es auch so ein bisschen holprig ist und es wird also versucht, man liest so richtig, es wird versucht, die ostdeutsche Vergangenheit dem Wessi durch Horrorgeschichten plausibel zu machen. Und ich bin da irgendwann mal dran gekommen und habe gesagt, das ist eine geile Scheiße, das muss ich haben. Und dann habe ich bei eBay wirklich alle bestellt. Ich habe zu Hause jetzt hier im Büro alle liegen und muss die auch irgendwann mal alle mal durchgehen, weil ich will unbedingt mal was draus machen. Ich möchte entweder ein Hörspiel draus machen oder eine Lesung, weil die natürlich auch so sehr, sehr hemdsärmlich sind, ne? Und sehr oft übers Ziel hinausschießen, was so jetzt den Bildungsauftrag angeht. Also Mark Hellmann, wenn ihr da mal drauf kommt, Mark, ja, das Grauen von Gera und die Stasi-Vampire und Zombies auf dem roten, Zombies auf dem roten Platz war John Sinclair natürlich, aber also es ist wirklich eine Aufarbeitung der deutschen Geschichte mit Mittel des Groschenromans, die unfreiwillig komisch ist, sag ich jetzt mal so, ohne das jetzt
despektierlich letztendlich müssten wir beide das als Lesung machen, als Hörbuch machen.
Wir müssen das eigentlich als Lesung machen. Mark Hellmann, wenn ihr da irgendwann dran kommt, guckt euch das mal an. Es ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Lass uns das mal vornehmen, wenn diese ganze Scheiße hier vorbei ist, wenn man wieder schön auftreten kann, dann machen wir mal eine Mark Hellmann-Lesung.
Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber weil du ja gesagt hast, jetzt im November, dann muckelt man sich zusammen und mit ein bisschen Kakao oder was auch immer oder Punsch und dann
heißer Tee.
Ja, oder dann hört man heißer sich dann ein Hörspiel an oder guckt sich einen Horrorfilm an oder liest Stephen King. Ich habe dann noch zwei Tipps für euch, und zwar es gibt, das kennst du auch, es gibt ja diese Bücher, das Buch ohne Gnade, das Buch ohne Staben, das Buch ohne Namen.
Hab ich die nicht gehört? Wurden die nicht eingelesen von einem Freund von dir?
Ja, von Stefan Kaminski. Und das ist der Hammer. Das sind Horror, also lustige Horrorgeschichten, Horrorromane, von einem anonymen Autor geschrieben. Ja. Und Stefan Kaminski hat das eingelesen und das ist wirklich göttlich. Also du lachst Blasen.
Anonym.
Ja, Anonymous. Ja, Anonymous.
Arnonym.
Arnonym. Und das ist für die Erwachsenen, sage ich jetzt mal so, und für die ganze Familie empfehle ich mein eigenes Hörspiel, die Märchenmäuse, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
Mit der wunderbaren Musik von Robert Neumann.
Mit der wunderbaren Musik und Robert Neumann. Und das gibt es auch als Download und als Stream überall. Es ist wirklich eine hammerharte Geschichte, muss man wirklich sagen. Super toll,
muss ich wirklich sagen. Also sage ich nicht nur, weil wir befreundet sind, aber das ist, da ist wirklich dieser Tom Waits-Song mit drauf, ne, oder?
Genau, das Lied der Gespenster, beziehungsweise der Gerippe, das klingt wirklich so Tom Waits-mäßig, und auch da ist der Clou, besteht darin, dass Stefan Kaminski und ich, wir sprechen alle Rollen. Ja. Und das ist auf der einen Seite ein sehr schönes, liebevoll produziertes Hörspiel geworden, eben mit der tollen Musik von Robert Neumann. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein großer Hörspaß. Also man kann das mit Kindern hören, mit der ganzen Familie, mit Oma, Opa und Onkel, Tanten und mit Hund und Katze, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
Und nicht zu verwechseln mit von einem, der sich auszog, um andere das fürchten zu lernen.
Ja, das ist ja nun dann deine ganz persönliche Geschichte.
Aber ich finde schon, dass es Gruselverfilmungen in der DDR gab, nämlich die Märchenverfilmung der DEFA.
Stimmt.
Das war richtig gruselig, das kalte Herz.
Das kalte Herz ist hammerhart,
Das sind richtige, das kann das sein, dass das so ein bisschen diese Lücke gefüllt hat, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich meine, wenn man das mal wirklich eins zu eins nimmt, sind ja die Geschichten beziehungsweise die Märchen der Brüder Grimm, also wenn man das mal so psychologisch analysiert, sowas wie Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel oder natürlich, ja, klar, von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen, also bei diesem Märchen von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen, da geht es um die Urängste des Menschen. Ne?
Also, lass uns doch mal einen separaten Märchen-Podcast machen. Ich gucke mir ein paar alte DEFA-Sachen an und dann reden wir mal über die Märchen in der DDR, weil das ist ein ganz eigenes Thema, finde ich.
Ja, das stimmt.
Das ist nochmal, das ist verwandt mit dem, über was wir heute gesprochen haben, aber da sollten wir doch ein bisschen haushalten, stimmt, mit unseren Themen.
Stimmt.
Und wir entlassen euch jetzt einfach in den Rest Oktober, in den November, in die Gruselzeit. Weil die Realität ist ja eigentlich gruselig genug im Moment, aber...
Aber manche Leute können nicht genug kriegen, weißt du? Also, die geben sich den doppelten Dreifach.
Wahrscheinlich gibt es deswegen nirgendwo mehr Klopapier, weil die Leute sich das Klopapier kaufen, damit sie sich zu Hause als Mumie verkleiden können zu
Halloween. Genau das. Ich dachte, das wird der Plan sein. Die brauchen das gar nicht fürs Klo, die wollen einfach. Ich gehe als Mumie.
Ich wünsche dir ein schönes Halloween und wir sprechen über den Flughafen, wenn er denn auf ist. Das wird ja noch spannend. Bis dahin hört die neue Springsteen, hört die neue Ärzte und habt einfach Spaß am Gruseln. Wir wünschen euch alles. Jetzt müssen wir das ganz gruselig am Ende machen. So. Mach du das, du bist doch Schauspieler. Mach doch.
Ich wünsche euch eine gute, gruselige Zeit.
Ja, jetzt habe ich Pipinose. Danke, Thomas.